Herzlich willkommen zu Popkultur auf der Couch. Ich bin Bea.
Und ich bin Tine.
Und wir sind beide psychologische Psychotherapeutinnen und sprechen über popkulturelle Phänomene und wie da die Psychologie und Psychotherapie eine Rolle spielt. Und im Moment reden wir über Harry Potter.
Ganz genau. Und wir grüßen euch aktuell aus dem Virenwinter 2026. Wie man vielleicht hört, bin ich etwas angeschlagen. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, dass ich ein klein wenig nasal rede. Aber ich glaube, so geht es gerade vielen. Deswegen müssen wir da beide durch. Also wir beide und ihr auch da draußen.
Und heute geht es um ein Thema, über das ich wieder mal nichts weiß. Bin ich ganz gespannt.
Ja, wir gucken uns heute mal wieder, also haben wir auch beim letzten Mal, eine Person genauer an. Und ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen, dass ich erneut, nachdem wir beim letzten Mal Voldemort besprochen haben, eine Person genommen habe, die nicht ganz so sympathisch ist.
Snape.
Nee.
Warte, lass mich überlegen. Nee, dann weiß ich nicht. Bellatrix.
Ich wollte gerade sagen, es gibt doch ein paar, die...
Nicht so sympathisch. Ah, Umbridge.
Na, das wäre...
Das wäre richtig schlimm.
Understatement, nicht ganz so sympathisch.
Ah. Hört mir, glaube ich, jetzt niemand ein.
Draco.
Ah, oh, wusstest du, dass Draco Malfoy, also jetzt wirklich hat nichts mit Psychologie zu tun, aber gerade das Maskottchen des chinesischen Neujahrs ist?
Was?
Und es gibt ganz viele... TikTok und Instagram-Bilder von ihm, weil es ist jetzt das Pferd, ja. Und Malfoy im Chinesischen hat halt drei Silben und eins davon ist das Pferd. Und das andere ist sowas wie Glück, glaube ich. Und deswegen wird er auf ganz vielen Bildern jetzt halt Malfoy verwendet für das chinesische Neujahr als Symbol. Das finde ich sehr lustig.
Ja. Das ist seltsam.
Ja.
Weil er jetzt auch wirklich nicht so für Glück steht.
Nee, eigentlich nicht, ja. Aber zurück zum wesentlichen Thema.
Okay. Seltsam. Gab es denn auch, weißt du, ob es da auch noch andere Harry Potter Figuren gab? Oder nur ist er jetzt auch nur aus, Wortgründen das geworden?
Nur aus Wortgründen.
Trotzdem komisch, weil er jetzt wirklich auch nicht so der netteste Typ ist und auch nicht der, wo man sagt, ja Mensch, der wünscht mir bestimmt ein gutes, glückliches neues Jahr.
Ja, ja, nee. Weil es liegt nur an den Silben seines Namens. Genau.
Okay, was verbindest du denn so mit Draco?
Also, das finde ich schwierig, weil es ist einer der Charaktere, die schon auch eine dolle Entwicklung durchmachen. Vor allem, sag ich mal, die ersten fünf Teile und dann so ab dem sechsten oder ab Ende des sechsten, wo er dann Dumbledore ja nicht tötet. Spoiler-Alarm. Zu spät. Egal.
Steht ja jedes Mal, dass wir ordentlich spoilern.
Und dann im siebten ist er ja schon nochmal ein bisschen anders auch, finde ich. Aber am Anfang ist es einfach ein mega Snob. Ein arrogantes, kleines Arschloch.
Durchaus, ja. Aber du findest, dass er vom 1. bis zum 5. Entwicklung durchlebt?
Nee, vom 1. bis zum 5. nicht und dann ab Ende des 6. Teils, würde ich sagen. Okay. Ab dieser Dumbledore-Szenerie und auch ab seiner, da ist er ja schon so gequält im 6. Teil,
ja.
Weil er ja schon weiß, dass er Dumbledore töten soll und das nicht will. Und das kriegt Harry auch mit, wie er weint und sowas. Und ab da, finde ich, ist es, da hat man ein anderes Gefühl zu ihm.
Ja. Weil ich war gerade etwas irritiert, weil ich hätte jetzt das gar nicht wahrgenommen, dass er zwischen 1 und 5 irgendeine Art von Entwicklung durchlebt. Der ist ein relativ gleichbleibendes Arschloch.
Ja. Und er sammelt immer Anhänger um sich, also vor allem seine zwei Schergen, aber ja auch sonst ist der Crabbe ja so der...
Goyle.
Genau, Crabbe & Goyle. Aber ansonsten sammelt der ja auch immer so Leute um sich rum und ist ja der Boss.
Ja, vor allen Dingen bei den beiden, ne? Weil ansonsten finde ich, ist das, also er hat schon so eine gewisse Vorrangstellung, aber es ist jetzt nicht so klar, also er ist jetzt kein Anführer von den Slytherins oder so. Und so
ja?
Wirkt das, finde ich, auf mich nicht schon, als hätte er ein gewisses, Standing, sagen wir mal. Aber jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel so zurückdenke, wie das dann beschrieben wurde bei Voldemort oder so.
Ja, nee, so ist es nicht, das stimmt.
Dass die dann irgendwie alle an seinen Lippen hängen, so wirkt es jetzt nicht, wenn ich an die Szene denke in Hogwarts Express, wo zum Beispiel der eine Slytherin, dessen Namen jetzt gerade nicht einfällt, auch mal ordentlich Kontra gibt ihm gegenüber. Der so hübsch sein soll von so einer, der Sohn von einer Frau ist, die irgendwie ihre ganzen Ehemänner umgebracht hat, weil sie so schön ist.
Da habe ich wirklich gar keine Erinnerung dran. Weißt, also kann dir auch nicht helfen, den Namen zu finden.
Ja, das wird mich jetzt stören, aber wir müssen alle damit leben. Okay, und also Draco, der Name heißt ja schon, also Draco steht für Drache. Das, also es wird, er wurde nach einem Sternenbild benannt, wie das so irgendwie gang und gäbe war bei den Malfoys. Und so vom Aussehen her, hast du da noch im Kopf, wie der so aussah?
Weiß, blond, graue Augen?
Ja.
Glaube ich.
Kann sehr gut sein. Die Augenfarbe weiß ich jetzt gerade gar nicht.
Ansonsten eher unscheinbar, oder? Also von der Körperstatur her. Schlank.
Groß.
Ach, groß, aber im genau. Film ist der eher klein, deswegen.
Ja, also, so, ja, also im Buch wird er beschrieben als schlank, hell, groß.
Mhm, ja, sehr hell, genau, sehr weiß.
Genau, also dann, wie heißt er nochmal? Tom Felton ist jetzt nicht riesengroß, der Schauspieler, der das dann verkörpert hat, das Ganze. Aber an sich soll der eher so schlank und groß sein.
Mhm.
Genau, der entstammt ja einer Familie, die sich auch früh Voldemort angeschlossen hat. Und bei der es ganz viel um die Themen Macht und Überlegenheit geht.
Mhm.
Und ich fand mich mit Draco auseinanderzusetzen sehr spannend, weil der auch sehr unterschiedlich wahrgenommen wird und sehr unterschiedlich interpretiert wird. Es gibt zum Beispiel irgendwie so einen großen, also Fan, so eine große Fanbase auch von Draco. Und da ist zum Beispiel dann auch so ein Schlagsatz, ein Wort ist es ja nicht, so zu ihm so The Boy Who Had No Choice.
Aha, okay.
Mhm. So als Gegensatz zu The Boy Who Lived bei Harry.
Sirius ist ja auch aus einer übelst bösen Familie und trotzdem ist der ja nicht böse geworden. Und auch, ah, na, der war schon auch ein arrogantes Arschloch in der Schule ein bisschen.
Ja,
aber er ist nicht so böse geworden, nicht so böse gewesen wie Malfoy, würde ich mal postulieren. Weil Malfoy auch explizit Muggelhaft und so.
Ja, der ist ja schon auch, der hat ja wirklich auch so ein bisschen Hass in sich. Das war ja bei Sirius nicht so, der war halt einfach eher so nonchalant, scheiße.
Ja, halt arrogant.
Arrogant und herablassend, aber nicht irgendwie explizit grausam.
Ja, genau.
Und Draco ist ja schon grausam. Und das ist ja auch irgendwie ganz spannend. Also die Familie hat sich ja, wie ich eben gesagt habe, auch als eine der ersten Familien auch so Voldemort angeschlossen. Voldemort ist ja an sich ein Halbblut. Und für die Malfoys ist ja so Reinblütigkeit eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Aber wenn es offensichtlich um Macht und irgendwie über andere entscheiden und regieren zu dürfen geht, dann kann man solche Dinge offensichtlich auch mal ein bisschen in den Hintergrund wandern lassen.
Aber das ist ja das ist die ganze Zeit irgendwie ein Paradox, oder? Dass da ja so viele Familien, die so Reinblutfetischisten sind, so Voldemort so abfeiern.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Malfoy wurde am 5. Juni 1980 geboren. Als Reinblüter, auch Einzelkind und ist in das Haus Slytherin gewählt worden durch den sprechenden Hut und ist aufgewachsen mit einer ziemlich behütenden Mutter, Narcissa Malfoy, und einem eher dominanten, harten Vater, Lucius.
Mhm. Und Lucius, wobei Lucius ja neben Hart ja auch schon auch immer sehr stolz auf seinen Sohn erscheint. Also da ist ja schon auch eine Zuneigung, eine gewisse, die man so spürt, oder?
Ja, aber er ist ja schon auch sehr viel, sehr herablassend ihm gegenüber. So nach dem Motto, du schaffst ja auch eh nichts und warum da wirst du die ganze Zeit ablosen gegen eine Schlammblüte.
Mm,
und
ja.
in keinem Schulfach bist du besser als sie. Also der ist
ja
schon auch,
das stimmt. Hatte ich nicht
super
mehr so auf dem Schirm.
Kritisch und strafend.
Ja, ist sehr leistungsfordernd auf jeden Fall. Ne?
Und auch immer so in Vergleich setzend mit anderen und ja, sehr herablassend dabei.
Mhm.
Und in dieser Familie ist es eben so ganz wichtig, so dieses Thema Reinblütigkeit und so eine Verachtung auch für alle Abweichenden, zum Beispiel eben auch Hermine. Und es ist eben auch, die sind ziemlich offen, rassistisch und auch so stolz darauf und auch stolz auf ihre Herkunft. Und das führt dann eben auch dazu, dass es dann einfach zu immer wieder auch so ganz offenen Beleidigungen oder einer sehr klaren Herablassung kommt, auch bis hin zu Hass und Hetze diesen Abweichenden gegenüber.
Mhm.
Und sein soziales Netz, da hatten wir auch schon kurz drüber gesprochen, das besteht ja so aus Gregory Goyle, Vincent Crabbe und vor allen Dingen dann auch noch Pansy Parkinson, mit der dann auch in der Hogwarts-Zeit eine gewisse Zeit lang dann auch zusammen ist.
Mhm.
Die ist ja dann, das ist nicht die, die er später heiratet. Und was auch extrem durchgehend ist, ist eben diese ganz große Rivalität mit Harry Potter und so dieses ständige sich gegenseitig herausfordern. Mhm. Also das erstmal so als ein bisschen übergeordnete Themen. Mhm. Und während seiner Schulzeit, also er beginnt ja noch relativ eher wie so ein bisschen grauer Charakter, sage ich jetzt nicht, irgendwie direkt irgendwie einzuordnen als, oh, das ist ja ein ganz furchtbarer Mensch, das war ja der erste Auftritt, den er hatte, war ja bei Madame...
Ach so.
Wie heißt sie? Da,
wo ja, die Schneiderin, ne?
Ja. Mhm.
Der genau. Winkelgasse. Mhm.
Genau, und da wird ihm ja gerade ein Mantel angepasst, als Harry reinkommt und sich neben ihn stellt.
Aber da ist er ja schon auch, also offensichtlich unsympathisch. Da motzt er die ja total an.
Ja, aber er ist auf jeden Fall offen gegenüber Harry. Er ist jetzt nicht direkt irgendwie zu jedem scheiße. Also er ist abwertend gegenüber Hagrid, er ist abwertend gegenüber der Dame, die ihm da den Mantel schneidert. Natürlich, das ist jetzt kein schönes Bild, aber er ist jetzt erstmal zum Beispiel relativ offen und interessiert an Harry. Und bietet ihm ja dann sogar auch im Laufe der ersten Kontakte seine Freundschaft an, wie ernsthaft das zu sehen ist, ob das wirklich eine Art von Freundschaftsangebot oder eher, da wird auch diskutiert, ob es nicht vielleicht etwas ist, was von seinem Vater auch forciert wurde, nach Motto, das könnte ein sehr mächtiger Zauberer sein, vielleicht ist das sogar der Nachfolge Voldemort, stell dich mal gut mit ihm, bis wir wissen, was an dem Typen so dran ist.
Mhm. Also, weil du meintest, er ist am Anfang nicht so klar gezeichnet, als,
ja.
Aber ich finde das schon, aber in allen, weil ich meine, J.K. Rowling propagiert ja schon immer auch in den frühen Kapiteln sehr so, ne, was weiß ich, freundlich zu anderen und zu sein. Und ich finde, er fällt ja schon sehr früh damit auf, dass er nach unten tritt. Also Menschen, ja. Die er sich nicht ebenbürtig betrachtet, dass er die halt scheiße behandelt. Ja, ich finde, da wird schon sehr früh klar, dass es halt kein positiv besetzter Charakter ist.
Hast du voll recht, ja. Habe ich jetzt gerade. Ich habe nur an die Interaktion mit Harry gedacht, aber dann während ich gesprochen habe, ich dachte, ja stimmt, er war ja auch super eklig zu Hagrid. Und ja. Was ist das denn für ein Trottel, der da steht und wartet?
Ja.
Und dann genau dieses, wie er da auch zu... jetzt regt mich die ganze Zeit auf, dass ich nicht weiß, wie sie heißt. Die Schneiderin, wie ja. Der zu der Schneiderin ist.
Ja.
Da hast du voll recht. Ich habe einfach gerade nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, ja.
Weil er ist ja nur freundlich, wenn er was will, ne? Das wird ja auch relativ schnell klar, ja. Dass er von Harry, das sagt er ja auch so in der Art, dass er von Harry irgendwie, ne, eine Nutzfreundschaft will.
Ja. Das stimmt, er wird, also so der Punkt war auch eher so, er wird erstmal so ein bisschen unklarer präsentiert, aber wenn man sich das genauer anschaut, hast du total recht, ist das schon relativ früh auch so angelegt, dass sein Verhalten eher in Richtung so Schikanieren von anderen geht, eher respektloses Verhalten auch anderen gegenüber, schnell in die Abwertung zu gehen.
Ja, und sehr auf den eigenen Vorteil einfach bedacht, ne? Wenn es ihm nichts nützt, ja. Dann muss er auch nicht freundlich sein, so.
Genau, so menschliche Interaktionen sind eher so ein... Also haben sowas Wirtschaftliches.
Mhm.
Ich investiere nur Freundlichkeit, wenn ich auch ausreichend etwas zurückbekomme ja. Dafür. Und also die Konkurrenz, die dann ja relativ schnell auch mit Harry entsteht, die zieht sich dann ja auch sehr durch so die sportliche Karriere. Also beim Quidditch findet das ja auch immer sehr viel den Ausdruck, dass die da irgendwie sehr, naja, gegeneinander gehen, sehr kompetitiv sind.
Mhm.
Genau. Und das zieht sich ja auch durch die gesamte Zeit in der Schule.
Ja,
dass die beiden in Konkurrenz miteinander
auch
sind.
Auch beim Duellieren dann später, ne? Da wählt ja Snape die auch aktiv aus, dass die gegeneinander sich duellieren.
Genau, im zweiten Buch, ne? Das war ja mit Lockhart, der das
genau.
Initiiert hatte. Und dann das Ganze komplett
eskaliert. Ja, genau.
Und dann weiter ging es ja so, dass er erstmal relativ gleichbleibend einfach so dieser unangenehme Charakter war, der einfach sehr viel andere gequält hat oder irgendwie auch wirklich offen einfach super abwertende Dinge gesagt hat, also so mit irgendwie Schlammblut in Richtung von Hermine und solche Sachen und auch wirklich wahnsinnig garstig in vielen Situationen war. Also so auch teilweise auf mich immer so wirkte, als sei er so voller Hass und Verbitterung.
Ja, eher Verbitterung als Hass, oder? Ich finde, das ist gar nicht so eine starke Emotion von Hass, die da so spürbar ist, sondern eher so ein, also auch ein bisschen, ich mach's, weil es kann und weil er selber schon so...
Ich denke gerade auch wieder an das zweite Buch, wo er da irgendwie sagt, ach, es wäre doch toll, wenn der Erbe Slytherins noch mal ein paar Leute hier umbringt.
Ja.
Das ist so schade, dass sie alle noch nicht gestorben sind. Also das finde ich schon relativ hasserfüllt.
Genau, aber also er ist selten, also er ist ja eher so kalt als
so feurig
hassend. Als feurig hassend, genau, feurig ist richtig Wort, warm, fand ich jetzt nicht so passend. Deswegen finde ich Hass so ein bisschen schwierig, weil da finde ich irgendwie, ja, abgeklärt, verbittert. Abgeklärt finde ich es dann auch ein bisschen, ne?
Ja, so verhärtet. So,
ja, ne? Genau.
So innerlich einfach so, ja, wie du schon gesagt hast, kalt passt eigentlich sehr gut.
Ich finde, und ich habe nicht das Gefühl, er hat so super starke Gefühle dazu, sondern es ist einfach seine Meinung und die ist halt scheiße, ja. Aber es ist nicht so, dass er jetzt voller Emotionen sagt, oh, es wäre voll schön, wenn die Leute sterben, sondern oh, finde ich halt einfach so.
Ja, der ist auch so, der hat auch so total schadenfreudiges.
Ja, ne? Ganz doll, das stimmt.
Na, was ich frage mich gerade, was vielleicht hinter dieser Schadenfreude wirklich steht. Weil, also es macht ihn ja auch nicht zufrieden, wenn es anderen Leuten schlecht geht. Also er ist ja gleichbleibend trotzdem irgendwie, also er hat, bei ihm schwingt ja immer so eine Unzufriedenheit mit.
Mit seinem eigenen Leben. Aber es ist erstaunlich, ja. Ne? Weil man fragt sich ja schon, warum bei ihm. Weil wir haben ja letztes Mal über Voldemort gesprochen, ne? Und der hat ja so eine schlimme Kindheit, keine Bindung, viel Ablehnung. Viele Grundbedürfnisse nicht gut befriedigt. Und bei Malfoy, ne, der hat eine liebende Mutter. Der gute, ich meine, der hat jetzt einen sehr harten und leistungsfordernden Vater, aber in vielerlei Hinsicht hat der schon auch ja viel bekommen, oder? Das ist vielleicht auch ein sehr kühler Haushalt. Wobei Narzissa ja auch,
ja.
Wobei Narzissa ja auch nicht kühl wirkt ihm gegenüber. Die ist ja schon auch sehr liebend. Ich meine, die ist halt untergeordnet dem Lucius.
Na, aber ihr ganzes Familienkonstrukt basiert ja auf oben und unten.
Mm.
Herrschend und untergeben, unterwerfen.
Also voll. Aber ich glaube, ich habe das Gefühl, bei Malfoy ist es eher eine Wertefrage, eine Werte, die er mitbekommen hat, als dass es jetzt wie bei Voldemort, da haben wir ja über diese Überkompensation gesprochen, ne? Und ich glaube, das Gefühl, bei Malfoy ist es eher, dass er es übers Modelllernen vielleicht mitbekommt und über eben vermittelte Werte wie Reinblüter sind die besseren Zauberer oder sowas und nicht, weil er wirklich ein zugrunde liegendes, fragiles Persönchen ist, ja. Oder? Weiß ich nicht so genau. Müsste man mal drüber diskutieren.
Ja, können wir uns da gleich nochmal ein bisschen genauer anschauen. Also ich würde dir da voll zustimmen, weil an sich hat er ja auch viele, viele Ressourcen mitbekommen.
Mhm.
Er hat eine zugewandte, bindungsorientierte Mutter gehabt und einen auf jeden Fall anwesenden Vater, der ihm auch teilweise auch zugewandt war. Natürlich, also da muss man sehr deutlich dann auch über diese Leistungsorientierung und auch dieses Thema einfach ständig irgendwie Herablassung und auch diese ständige Beurteilung des Wertes anhand von dem, was er eben so an Leistungen erbringen kann, sprechen.
Mhm. Und ich glaube, also man muss ja auch bedenken, Voldemort ist ein sehr krasses Beispiel für Scheißbiografie. Und wenn jetzt, also man kann ja, es ist schwierig zu sagen, dass Draco Malfoy es eigentlich auch gut hatte, weil wenn ich überlege, das wäre ein Patient von mir und der käme, dann würde ich jetzt in Anbetracht seiner Vaterfigur ja schon sagen, okay, der war halt, also der war schon sehr strafend und sehr wenig, okay, du bist irgendwie ein wertvolles Menschenwesen, unabhängig von dem, was du erbringst. Ich denke jetzt in der realen Welt wäre das schon ein relativ dominantes Therapiethema und auch das würde ja schon auch was mit seinem Selbstwert gemacht haben in der
sicherlich.
Biografie. Ja.
Also von Vaterseite auf jeden Fall nie so das Gefühl bekommen zu haben, so ich bin einfach. Nee, obwohl das stimmt gar nicht. Ich habe gerade, als ich es aussprechen wollte, habe ich gedacht. Also so eine Ambivalenz einerseits. Ich bin, weil ich bin, wie ich bin, weil ich aus dieser Familie bin, bin ich was Besseres. Und gleichzeitig bin ich irgendwie nie gut genug, weil ich irgendwie nie die Leistungsansprüche meines Vaters irgendwie erfüllen kann, befriedigen kann. Und da dieses ewige Leben in dieser Ambivalenz, so eigentlich bin ich doch irgendwie was total Tolles und gleichzeitig werde ich trotzdem diese Erwartungen, die da an mir gestellt werden, nie gerecht. Und das ist ja eigentlich so ein ständiges Spannungsding, was da läuft.
Mhm. Ja, und dieses, dass ich gut bin, so wie ich bin, das ist ja aber nicht eher als Mensch, sondern eher als Reinblut, oder?
Ja, genau. Nee, ich bin toll, ich bin besser.
Ja.
Also sowas Grandioses.
Ja, genau. Aber das
und
ist ja
dann wagt es diese Schlammblüterin auch noch besser zu sein auf einer akademischen Ebene. Und das geht ja gar nicht. Das darf doch gar nicht sein, weil ich bin doch der Tolle und sie ist das Schlammblut. Wie kann denn das sein? Also das ist ja dann etwas, was super kränkend, demütigend auch ist für ihn, in diesem, wenn man in dieser Logik bleibt, die er da hat.
Ich glaube, das ist generell was er viel erlebt, dass er sich gekränkt oder gedemütigt fühlt. Aber ich habe gerade gedacht, ich habe den Eindruck, dass Malfoy selber gar nicht so einen krassen Leistungsanspruch zeigt und dass es eher von seinem Vater kommt und dass er selber jetzt gar nicht denkt, oh, ich muss der Beste in der Schule sein und dass das eher ihn, ich würde fast sagen, traurig macht, dass sein Vater da so leistungsfordernd und strafend ist. Und ich habe mich auch gefragt, ob sein Vater das Also das meine ich mit, ich habe das Gefühl, der ist ja schon stolz auf Malfoy. Und manchmal, oder wenn ich so drüber nachdenke, habe ich vielleicht den Eindruck, dass er das auch macht, um ihn zu pushen und weniger, weil er wirklich findet, dass er zu schlecht ist, sozusagen.
Ja, es ist jetzt, es hat nicht so den, es macht nicht so den Eindruck, dass er ihn einfach runtermachen möchte, genau. Des Runtermachens willen. Ja. So nach dem Motto, ich will mein Kind irgendwie hier
demütigen,
mehr unterwerfen oder ja. So, sondern eher so allen so, entwickle mal dein Potenzial, du bist so toll und jetzt ja. Mach einfach mal und zeig's denen allen mal schon, aber das ist ja trotzdem weiterhin Druck und es genau. Ist ja total dysfunktional.
Aber deswegen,
es kommt eher aus einem Ort der Zuneigung, der Zuneigung.
Ich hätte jetzt gesagt, wenn man jetzt so betrachtet, ne, es gibt ja verschiedene Arten von also es gibt ja, man kann ja differenzieren zum Beispiel, also im Schema, in der Schematherapie, was eine Therapieart ist, kann man differenzieren zwischen einem fordernden Elternmodus und einem strafenden Elternmodus. Ne? Und ich finde, da finde ich Lucius Malfoy relativ klar im fordernden Elternmodus, weil du vorhin meintest, er ist sehr strafend. Aber ich finde eigentlich, das Strafende ist sehr hinten angestellt und das Fordernde ist sehr dominant. Dazu passt ja auch dieses Druck-Ding. Ne? Das ist, ich finde, der Druck ist deutlicher, als jetzt, dass er sich so, dass der Malfoy jetzt so selber sich schlecht fühlt deswegen. Das finde ich, kommt wenig an, dass er jetzt denkt, oh nein, stimmt, ich bin wirklich, ich bin ein schlechter Mensch, weil ich zu wenig Leistung erbringe oder sowas.
Stimmt,
ne?
Ja. Ja, also eher so dieses fordernd kritische.
Ja, und genau,
leistungsfordernd. Strafen ist er nicht so richtig.
Mhm. Also er schimpft halt, wenn er Leistung nicht erbringt, aber es ist nicht so, du bist als Mensch scheiße, sondern streng dich halt mehr an, weil du kannst es besser. Ich weiß, dass du es besser kannst. So, ne?
Obwohl er schon auch, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie beim Film oder beim Buch bin, er ist schon auch sehr abwertend ihm häufig dann in solchen Situationen auch gegenüber. Also er spricht ja mit ihm, als wäre er so, also er ist sehr gemein zu ihm dann auch in solchen Situationen. Das ist ja nicht nur, hey, du kannst das besser, sondern ein, was bist du für ein Trottel?
Hm.
Es geht ja eher in die Richtung.
Ja, okay.
Das finde ich schon auch strafend.
Ja, das stimmt. Das habe ich gerade nicht so auf dem Schirm, diese Szene, ehrlich gesagt.
Vielleicht bevor wir noch tiefer in seine Persönlichkeitskonstellationen da einsteigen, noch mal kurz seine Biografie zu Ende, wenn dir das recht ist.
Mhm, gerne.
Wir waren ja vorhin noch bei der Schulzeit. Da hat ja Voldemort ihn dann zum Ende hin beauftragt, also als Strafe für die Familie Dumbledore zu töten.
Mhm.
Und auch später die Todesser nach Hogwarts zu führen. Wo dann eben die Drohung war, wenn du das nicht machst, dann werden deine Eltern getötet. Also das war immer wieder auch innerhalb dieser Familie, dass ganz viel Druck ausgeübt wurde, dass irgendeinem in der Konstellation halt gedroht wurde, ja, sonst bringe ich halt irgendwie Malfoy um oder sonst bringe ich deine Eltern um.
Oh je, ja.
Genau, bis das dann Snape übernommen hat auf Dumbledores Geheiß, also Dumbledore dann zu töten.
Genau, aber er hat ja vorher die
Todesser.
Sorry, aber er hat ja vorher die Todesser schon reingebracht mit dieser Kammer
genau.
Da, ne? Ja.
Genau.
Hm.
Und während des Krieges, also kurz vor Ende des Krieges, ist er dann und seine Familie dann übergelaufen auf die andere Seite von Voldemort auf Seiten Harrys, sag ich jetzt mal.
Seine Familie?
Tot. Ja, seine Mutter ja auch. Und seine, ja.
Sein Vater doch nicht.
Na doch, alle.
Hä?
Naja, klar.
Während der, vor, also vor der großen Schlacht?
Naja, als sie alle gedacht haben, Harry ist tot.
Ja, aber
und
da,
Narcissa
genau.
Soll
ja.
Sagen, ist Harry
ja, ja, das weiß
tot.
Ich noch, das weiß ich noch. Aber ja, erst, ich dachte nur Narcissa und er dann. Aber Lucius ist doch bestimmt so geblieben.
Also laut der Quellen, die ich gefunden habe, sind alle
Ivo.
Übergelaufen. Doch, die sind doch dann, die standen doch dann in der Ecke alle zusammen am Ende des Krieges. So ganz verloren wurde doch beschrieben, dass sie da stehen und sich umarmt haben und beieinander waren.
Ach krass, okay, das habe ich verdrängt.
Hm. Ja, und die wurden dann auch begnadigt. Also
erstaunlich.
Sie haben keine Haftzeit bekommen.
Erstaunlich,
was
ja. Dafür, dass Sirius irgendwie 14 Jahre in Azkaban war oder so, naja.
Ja, ja. Aufgrund von, vor allen Dingen Narcissas und, Malfoy ist ja dann der sagt, er ist, Narcissa. Narcissa sagt dann, dass Harry tot ist.
Ja, ja, das
weiß
ich.
Obwohl sie weiß.
Ja. Und deswegen werden die begnadigt. Das ist auch krass, ja, wegen eines Akts.
Ja, vielleicht gab es ja noch mehr Dinge, die da berücksichtigt wurden, aber. Das war auf jeden Fall das, was kurz davor gewesen ist.
Nur weil es um den großen Harry Potter wieder ging. Naja.
Vielleicht schon, ja. Tatsächlich, soweit ich das gefunden habe, das wird ja im Buch nicht besprochen, aber vielleicht hat Rowling das mal irgendwo gesagt, aber laut einer Quelle war es auch so, dass Harry sich dann auch explizit für Malfoy, also für Draco Malfoy und seine Familie eingesetzt hat, dass sie eben nicht nach Azkaban kommen. Weil er eben offensichtlich dankbar war, dass Narcissa ihn da gedeckt hat und so dann eben auch der große Sieg dann auch vonstatten gehen konnte.
Das leuchtet mir gar nicht ein. Man kann ja wenigstens Lucius nach Azkaban schicken. Also ich meine nicht, dass ich Azkaban gut finde, aber das ist ja wirklich richtig bescheuert. Nur weil Narcissa und Draco sich okay verhalten, heißt das nicht, dass der Vater ja bei Proxy auch okay ist.
Ja, ich fand's. Ich meine, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass das Justizsystem da insgesamt sehr fragwürdig ist, aber das hat mich auch ein bisschen brüskiert.
Ja.
Weil der schon ja ziemlich... Also, einfach so ekelhaft war in so vielen Situationen, der Lucius. Und der hätte durchaus mal verdient gehabt, bestraft zu werden für manche dieser Taten, die er da begangen hat.
Und er war ja nicht nur ekelhaft, er hat ja aktiv dazu beigetragen, dass Menschen sterben.
Ja, und er hat ja auch aktiv dazu beigetragen, dass Voldemort zurückgekommen
ist.
Ja. Und also er war ja wirklich, also er hat das ja extra forciert mit dem Tagebuch und so.
Das macht wirklich überhaupt keinen Sinn, dass der gar keine Strafe bekommt. Also,
ja.
Naja.
Ich hätte man mich gefragt, wäre es auch anders ausgegangen, aber wir wurden nicht gefragt.
Hm.
Dann wird es halt beschrieben, dass er nach und nach seine Stereotype und Rassismen eben abgelegt hat, Malfoy, also Draco Malfoy, und da offener geworden ist. Und er hat dann auch geheiratet, wie alle, glaube ich, relativ früh, ich weiß es gerade nicht wann, aber und hat einen Sohn bekommen zusammen mit seiner
Scorpio.
Frau.
Scorpius. Scorpius, ja.
Genau, und seine Frau ist dann an Blutkrebs verstorben, als Scorpius noch relativ klein war. Und was ich auch ganz... amüsant, also jetzt, das Sterben der Frau ist natürlich null amüsant, aber so, dass er ebenso wie sein Vater einfach nie einer Lohnarbeit nachgegangen ist.
Ja.
Und man denkt so, ich hatte ja vorhin noch gesagt, so ja, Lucius war ja wenigstens so ein anwesender Vater, was ja irgendwie auch nicht immer so selbstverständlich ist, dass der Vater überhaupt da ist und irgendwie beiträgt zur Erziehung und überhaupt so als Bezugsperson für das Kind dann auch vorhanden ist. Na gut, aber wenn man halt null arbeitet, dann ist das auch nicht so die Riesenleistung und trotzdem über alle möglichen finanziellen Ressourcen verfügt. Und bei Malfoy, bei Draco Malfoy war das offensichtlich auch so, dass er dann immer noch ein Riesenerbe hatte, also von den Malfoys und keiner Arbeit nachgegangen ist, aber so viele Hobbys hatte, also neben seinem Sohn, war dann eben auch so das Sammeln alter Artefakte und schon auch immer noch so ein Hang, also Artefakte oder auch Wissen zu schwarzer Magie zu sammeln.
Okay, aber ich habe gerade gedacht, der Lucius, ich meine, der hat ja jetzt nicht so eine Lohnarbeit, aber der war ja schon in verschiedenen Gremien oder sowas, wenn man das so nennen mag, weil der war ja dann auch bei so verschiedenen Dingen anwesend. Wo die dann Hagrid festgenommen haben, war der ja auch mit dabei, wenn ich mich recht entsinne und so, weißt du? Also, das heißt, der hatte ja schon irgendeine Art von Arbeit.
Was er ja alles irgendwie nur versucht hat, zu seinen Gunsten dann zu nutzen, ne? Also es war ja nicht so, also wie man sagt, wie andere Menschen machen dann vielleicht irgendwie eine Stiftung auf und versuchen irgendwelchen wenig privilegierten Menschen oder Tieren oder was auch immer was zu helfen, sondern er, also bei ihm wirkte das auf mich eher so, dass er da einfach nur versucht hat, seine Einflusssphären zu erweitern und Macht noch mehr, als er sowieso schon kann, auszuüben.
Ja.
Und das würde ich jetzt nicht so als beeindruckende Aktivität seinerseits irgendwie so nach dem Motto, oh, dann ist er wenigstens einem Ehrenamt nachgegangen.
Nee, das finde ich nicht. Das war auch nicht mein Punkt, sondern ich meine, der hat auch Dinge getan trotzdem.
Ja,
ich
das meinst du, okay.
Den kann man schon vorstellen, dass er relativ beschäftigt war, damit seine Finger überall im Spiel zu haben und der hat ja auch mal ein bestimmtes Standing im Ministerium gehabt und sowas.
Ja.
Und das wird sicherlich auch einiges an Arbeit gekostet haben, da immer dauerhaft aufzulaufen und irgendwelche Dinge zu sagen.
Auch, aber ich denke, es ist wahrscheinlich auch einfach dem geschuldet, dass er schon, also seine Familie einfach schon so lange so reich ist und einfach auch, das läuft ja ganz viel über Spenden. Das wird ja auch mal gesagt, dass er ganz viel finanziert.
Die Besen zum Beispiel.
Genau, aber auch eben im Ministerium oder so Dinge finanziert und dass dadurch einfach schon sein Einfluss auch zum gewissen Grad gesichert ist, dass er gar nicht irgendwie da ständig hinlatschen muss und da irgendwie irgendjemand bereden muss, sondern er hat ja einfach Geld dagelassen und die Leute stehen in seiner Schuld.
Ja, da sind wir wieder bei dem Gleichen, was wir bei Voldemort ja auch schon besprochen haben. Na, eigentlich wäre das doch perfekt, der könnte einfach, der hat genug Geld, der hat irgendwie eine Familie, der könnte sich einfach zurücklehnen und irgendwie mit seinem Sohn und seiner Frau ein bisschen Urlaub machen und chillen. Nee?
Ja, oder Artefakte sammeln.
Ja, oder halt genau, irgendwas, Briefmarken, irgendwas machen. Nee, dann macht der wieder so einen Quatsch und wegen der Macht, ne? Weil Geld dann allein nicht reicht, sondern du willst dann halt auch noch Macht haben. Naja.
Ja, das ist ja so. Und jetzt kommen wir so zum Thema so Persönlichkeit und auch so familiäre Strukturen, finde ich ganz wichtig, weil das ja, also ganz vieles so passiert in diesem familiären System Malfoy und dass da eben auch gewisse Werte vertreten werden, sehr vehement. Sicherlich auch durch die Mutter, aber vor allen Dingen durch Lucius, den Vater, also so dieses Thema Reinblütigkeit, auch viel das Thema Konkurrenz, Überlegenheit und auch eben so dieses Thema Druck. Und es geht immer wieder darum, kann Draco so den Ansprüchen seines Vaters entsprechen oder eben nicht? Und er schwankt da immer auch so zwischen verschiedenen Gefühlen, wie so stolz auf das, was er eben in seinem grandiosen Selbst so wahrnimmt und dem aber, wie er dann immer wieder auch merkt, dass er eben den Ansprüchen nicht so entspricht und da auch immer wieder ja sowas empfindet wie Enttäuschung und auch, ich denke, ganz viel Scham diesbezüglich. Und dass er bei ihm ja vielleicht auch so eine Botschaft ankommt, so du wirst nur so vollkommen geliebt, wenn du so funktionierst, wie das die Familie eben von dir möchte. Und eben auch so als Botschaft, so es gibt bessere und es gibt schlechtere Menschen, es gibt welche, die sind minderwertig und dein Status bestimmt auch zum gewissen Teil deinen Wert als Mensch. Mhm.
Wobei dein Status ja nicht verlieren kann, ne? Also sein Reinblüter-Status sozusagen, ne? Das heißt, das ist ja relativ einfach für ihn, während das andere, ne? Also Leistung zu erbringen oder halt, Leistung ist vielleicht jetzt nicht nur auf schulische Leistung, sondern auch Voldemort zu unterstützen, ihn dabei zu unterstützen, wieder an die Macht zu kommen. Das ist ja schon an deine Verhalten geknüpft.
Ja. Genau, so diesen Status Reinblüter oder irgendwie Teil dieser Familie zu sein, das ist ja etwas Konstantes. Aber da musst du ja trotzdem an dieses Wertesystem glauben, dass das so ist. Und du musst dich dieser Idee deiner Familie unterordnen, so ja, andere sind schlecht und ich bin toll.
Du musst ja auch andere abwerten. Ja, ne? Genau. Das ist ja schon auch von ihm verlangt,
dass er andere. Sonst kriegst du keine Anerkennung oder auch Zuwendung durch deine Eltern.
Zuwendung, weiß nicht, ob ich das Zuwendung nennen würde, aber ja. Ist eher Anerkennung als Zuwendung, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass, also die sind ja schon auch mal liebevoll miteinander, dass es jetzt nicht unbedingt mehr passiert, wenn er sich nicht an diese Vorgaben hält. Wenn er zum Beispiel sagt, Mensch, Hermine, die ist doch eigentlich ganz okay.
Ja.
Dass sie dann sagen, ja Mensch, komm in meine Arme, Junge.
Ja, aber die Frage ist, machen die das, wenn er sagt, Hermine ist scheiße?
Ja, ich denke,
nehmen sie ihn dann in die Arme?
Nee, ich stelle mir das dann aber schon so vor, keine Ahnung, dass er ihm dann auf den Rücken klopft und sagt, ja, da hast du voll recht, du bist was viel Besseres.
Ja.
Das, klar, das ist dann viel so das Thema Anerkennung, aber schon auch so eine Zuwendung bekommen.
Und zumindest Aufmerksamkeit in gewisser Hinsicht auch, ja. Also das ist ja nicht nur das, ich glaube, da habe ich gerade gedacht daran, dass ja auch Studien gibt, die zeigen, dass Lästern zum Beispiel Menschen verbindet und sozialen Leim da, dass Lästern sozialer Leim ist sozusagen. Und das ist da ja auch so, ne, dass die sich ja besser fühlen miteinander in der In-Group, der Heimblüter, weil sie eben gemeinsam darüber reden, dass andere scheiße sind. Das ist ja auch noch ein Effekt, der da passiert ist. Da geht es ja nicht nur um sein eigenes Bedürfnis nach Anerkennung und Aufmerksamkeit sozusagen, ne?
Ja, wir gehören einer Gemeinschaft an, die was Besseres ist. Die anderen sind schlecht, damit fühle ich mich irgendwie aufgewertet.
Nicht nur aufgewertet, sondern auch als Teil einer Gemeinschaft. Das verbindet uns auch.
Du meinst
auch
eher das Bedürfnis Bindung, nicht das
Selbstwert.
Bedürfnis Selbstwert.
Genau. Okay. Und dass das ja auch, also ich glaube, das ist dann dieses, ne, komm, wir können gemeinsam darüber sprechen, wie scheiße die Schlammblüter sind.
Ja.
Das macht ja auch eine große Verbundenheit. Dann ist es ein Thema, über das sie sprechen können.
Ja.
Ein schlechtes Thema aus unserer Sicht. Aber da entsteht ja schon auch eine Verbundenheit darüber, ne?
Ja, das ist vielleicht ja auch so einer der Aspekte, die diese Familie so eng zusammenhält. So dieses, wir sind uns einig darüber, dass wir überlegen sind. Und wenn wir da jetzt dran anfangen zu zweifeln, so was hält uns dann noch zusammen, sind wir dann überhaupt noch verbunden?
Ja.
Und was ich auch ganz spannend fand, ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, aber so dieses Thema, diese Obsession mit Harry. Also das ist ja schon so ein bisschen fast wie bei, Voldemort. Die sind ja auch so total obsessiv miteinander. Also dieses, da gibt es ja auch irgendwie in einem, ich weiß nicht mehr in welchem Buch, wo er einfach, ich glaube ja im zweiten, ist irgendwie ganz viel im zweiten, wo Harry die ganze Zeit auch Malfoy, also Draco, beobachtet und die ganze Zeit irgendwie obsessiv auf diese Karte guckt und die ganze Zeit guckt, wo Draco hinläuft und so, also was irgendwie über jede Art von normaler Beschäftigung mit einer anderen Person hinausgeht.
Und du meinst, dass Harry das auch andersrum bei Malfoy hat? Dass
ja,
Harry
beide auch, Richtung. Ja, also sie sind beide, manchmal wirken sie total obsessiv miteinander.
Deswegen gibt es ja auch so viele Fanfictions, wo die miteinander Sex haben, denke ich.
Ja, dass die irgendwie großes Interesse aneinander haben, das scheint man auch dann in diese Richtung interpretieren zu können, ja.
Dass das eine nicht ausgelebte Homosexualität ist. Das ist auf jeden Fall die Theorie hinter vielen...
Bi- oder Pansexualität.
Die Theorie hinter vielen Fanfictions, würde ich sagen.
Dass sie einfach ihre sexuelle Frustration in dann diese Aggression füttern.
Ne, das ist die eher ihre Homophobie, glaube ich. Ha.
Ich dachte, also dieser Wunsch, miteinander zu sein, der frustriert wird, der dann so...
Genau, aber wegen der internalisierten Homophobie, die sie dann quasi jetzt außen projizieren. Das Gegenüber, das, was mich sehnsüchtig, lustvoll fühlen lässt, das ist quasi schlecht.
Und deswegen ist mein Gegenüber schlecht. Und ich muss ihn abwerten und fertig machen. Um diesen Anteil in mir auch möglichst weit weg von mir zu halten.
Genau, weil ich Angst davor habe, dass ich eigentlich auf ihn stehen könnte. Aber das ist ja nur die Welt der Fanfictions. Naja.
Ja, das wäre jetzt tatsächlich auch nicht meine Interpretation. Also es ist jetzt bei mir nicht so angekommen, dass das wie eine unterdrängte Anziehung ist.
Unterdrückte?
Ja.
Was hast du denn verstanden? Unterdrängte. Okay. Also, aber deine Frage ist, warum sind die so obsessiv miteinander?
Ja.
Und warum ist Harry auch so obsessiv mit Malcolm?
Warum ist das so gegenseitig?
Was denkst du? Du wolltest mich gerade fragen.
Ja. Ich hab mir dazu noch nicht ausreichend Gedanken gemacht. Ich dachte, wir reden darüber und dann kann ich mir Gedanken entwickeln.
Also ich denke ja, für Harry steht Draco ja ein bisschen eben für viele, also auch für Voldemort und für diese ganzen Todesser-Menschen. Aber im Vergleich zu diesen anderen Leuten ist er halt auf Augenhöhe und präsent. Ne? Also Snape gibt es ja auch noch in diesem System, ne, der auch als böse inszeniert wird. Aber der ist halt ja offensichtlich in der Hierarchie übergeordnet. Das heißt, da kann Harry ja auch wenig Einfluss nehmen, ohne direkt abgestraft zu werden. Und das Malfoy halt der einzige von diesem ganzen, Scheißverein, von diesem ganzen Verein eben der einzige ist, der erreichbar ist und mit dem er das ausleben kann. Diese Feindseligkeit, die er ja gegenüber anderen, die er gegenüber den anderen ja auch empfindet.
Ja, er ist so das einzige Objekt, was für ihn verfügbar ist.
Ja. Und es steht halt stellvertretend. Für das ganze System, sozusagen. Und ich weiß auch gar nicht, also ich kann mir schon auch vorstellen, dass das ja auch was ist, was sich einfach immer weiter selber pusht, ne? Was, glaube ich, gar nicht so eine große Erklärung braucht, warum das initial so ist, weil es initial, ne, gibt es ja eine Aversion, aber das ist ja einfach so eine, so ein Kampf, den halt, der irgendwie auch lustvoll ja ist und der sich deswegen auch selber trägt, weil immer wieder Aktion auf Reaktion erfolgt. Und ich denke da gerade, das ist ein richtig random Beispiel, aber an Kalle Blomqvist, weiß nicht, ob du den kennst, da gibt es ja auch diese beiden Banden, die rote und die weiße Bande, und die führen ja die ganze Kindheit über einen Krieg gegeneinander sozusagen, wo sie halt so ein Objekt suchen. Und das ist ja auch sich selber aufrechterhalten, ne? Weil es auch die Lust ist an dieser Feindschaft und die Lust daran zum Beispiel, ne? das sind immer so Systeme. Harry, Ron und Hermine sind ein System und Malfoy, Crabbe und Goyle sind ein System, und dass das wie so Banden sich gegenüberstehen, das verstärkt ja auch wieder diesen In-Group-Effekt. Und das ist einfach auch eine Beschäftigung für junge Menschen.
Und es ist aufregend.
Es ist aufregend, du kannst mal gewinnen, dann verlierst du wieder, dann ist es wieder, ne, dann sinnst du wieder Rache nach und genau. Das ist ja irgendwie auch in gewisser Hinsicht eine lustvolle Aktivität, weil sie eben auf einer hierarchisch gleichen Ebene funktioniert. Und weil du immer wieder die Chance auch hast, zu gewinnen sozusagen.
Ja. Und ich dachte auch gerade von der anderen Seite aus gedacht, also von Draco aus gedacht, ist ja Harry jemand, der für das so ein bisschen steht, was er ja eigentlich meint, was ihm zusteht. Also dieses Grandiose, dieses Bewundertwerden, dieses... Naja, Leute schauen zu mir auf und sind beeindruckt. Und das ist ja eigentlich das, was er meint, was, also wie Leute auf ihn reagieren müssten.
Das glaube ich
auch. Wo er dann vielleicht so seine frustrierten Bedürfnisse dann auf ihn projiziert und da so richtig die Aggression spürt. So, das ist doch unfair. Oder vielleicht auch die Scham. Ja, stimmt, der hat das vielleicht auch mehr verdient als ich. Vielleicht,
das weiß ich gar nicht.
Ja, das müsste vielleicht dann ganz tief drunten sein. Aber
oder vielleicht auch einfach. Genau, vielleicht ist es auch einfach nur das... Ich hätte das auch verdient. Das schwingt ja schon auch viel mit.
Ja.
Ne? Das kriegt er dann von Snape ja wenigstens, aber von den anderen LehrerInnen kriegt er das ja auch nicht so sehr, diese
Sonderstellung auch.
Genau.
Und da sind wir ja so ein bisschen bei dem Thema, was ich gerne auch noch besprechen würde, so, dass man ja schon argumentieren könnte, dass sich bei Malfoy, also ich sage immer Malfoy, weil die da immer Malfoy sagen, bei Draco, wir haben ja verschiedene Malfoys, dass sich bei Draco da auch ein relativ klassischer Narzissmus auch entwickelt hat. Also durch verschiedene Lernerfahrungen, die er da innerhalb seiner Familie gemacht hat, so von verwöhnt werden, so immer wieder dieses grandiose Selbstgespiegelt zu bekommen, aber auch so dieses, ich werde zum gewissen Teil auf jeden Fall nicht einfach nur meiner selbst willen geliebt, sondern auch wenn er eben so funktioniert, wie das im familiären Kodex eben vorgesehen ist. Und weil man eben Teil dieser übergeordneten Gruppe ist und dass da auch einfach sehr wenig, zusätzlich wenig Frustrationstoleranz von ihm gelernt wurde, mit Situationen anders umzugehen. Also er wurde ja fast nicht frustriert.
Ach so?
Mhm. Hätte ich jetzt gedacht in seiner Kindheit. Also so stelle ich mir das vor, dass er jetzt nicht irgendwie groß auch mal merkt, ich komme hier an Grenzen. Weil er ja einfach von seinem Vater irgendwie, dem werden ja alle Türen geöffnet, die verfügen über fast unendliche finanzielle Ressourcen. Es ist nicht, es geht mal nichts, das kriegst du nicht, das geht halt jetzt nicht, das können wir uns zum Beispiel nicht leisten oder das ist nicht drin.
Wobei, also ich kann mir schon vorstellen, dass sein Vater schon auch Bedürfnisse frustriert, auch immer wieder in der Kindheit, das weiß ich halt nicht, aber dass er schon sagt, nee, das geht jetzt nicht, weil das ist zu weich zum Beispiel oder das bekommst du nicht. Was weiß ich, sagen wir mal, Malfoy mit 5 möchte mit der Puppe spielen, dann würde der Vater bestimmt sagen, auf keinen Fall spielst du mit einer Puppe, das ja. ist für Mädchen. Also...
Würdest du denn zustimmen, dass das eine narzisstische Persönlichkeitsentwicklung bei ihm da unterstützt hat, die Art und Weise, wie er aufgezogen wurde, wie sein familiäres Umfeld so gewesen ist bei Draco?
Das finde ich eine sehr schwierige Frage. Einerseits, weil ich im Kopf immer habe, dass der Malfoy ja, wenn wir so in der Zeit, wo wir ihn kennen, ja einfach noch sehr jung ist und ja offensichtlich auch später im Verlauf eine andere Persönlichkeitsentwicklung an den Tag legt. Und andererseits, weil ich glaube, da müssten wir vielleicht nochmal dieses Thema aufwachen oder nochmal kurz das anschneiden, was wir letztes Mal besprochen haben, dass es verschiedene Arten von Narzissmus gibt und dass den Narzissmus, der uns ja oft in der therapeutischen Praxis begegnet, ja schon oft ein überkompensierender Narzissmus ist mit einem fragilen Selbstwert, der dem zugrunde liegt. Und das ist bei Malfoy ja anscheinend nicht der Fall. Nicht so sehr der Fall? Du guckst so kritisch.
Ja gut, stimmt. Also ich habe auch gerade gedacht, naja, es ist... Dass da so viel Scham und auch so ein Gefühl zu enttäuschen ist, heißt ja nicht unbedingt, dass es ein fragiles Selbst ist.
Ja. Das ist ja auch keine Scham für sich, sondern Scham, wenn er zum Beispiel nicht die Leistung erbringt oder sowas, ne? Das ist ja kein fundamentales Gefühl von ich bin falsch.
Ja.
Und gleichzeitig hast du in der letzten Folge ja auch gesagt, dass es Untersuchungen gibt, dass es verschiedene Arten von Narzissmus gibt, ne? Und dass es ja auch so einen Narzissmus gibt, der darauf beruht, dass ich wirklich einfach denke, ich bin grandios und toll und steht mir zu. Und dann, denke ich, kann das schon, also würde die Persönlichkeitsentwicklung schon so ein bisschen dafür sprechen. Und andererseits finde ich ihn dafür wiederum zum Teil zu unsicher. Aber nicht unsicher genug, als dass ich sagen würde, er ist auf der anderen Ebene einzuordnen, ne? Dass er was überkompensieren muss. Macht das Sinn?
Also ich glaube, ich kann dir folgen, ja.
Ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob es so viel Sinn macht.
Also ich finde, erstmal war das ein wichtiger Punkt, dass du gesagt hast, also das habe ich auch vergessen zu sagen, es geht ja erstmal darum, das zu diskutieren und zu schauen, ob dann narzisstische Persönlichkeitsaspekte vielleicht eine vordergründige, übergeordnete Rolle spielen können bei ihm. Und gleichzeitig ist natürlich sowas wie eine narzisstische Persönlichkeitsstörung etwas, was man, oder Persönlichkeitsstörung insgesamt etwas, was man in der Kindheit und Jugend nie vergeben würde, weil man eben weiß, dass sich Persönlichkeiten auch im Laufe des Erwachsenwerdens noch weiterentwickeln, noch anders formen können und man das dann erst vergibt, wenn jemand auch wirklich erwachsen ist.
Ich nehme da, also außer die Borderline-Störung, die wird schon sehr, sehr oft schon im Jugendalter vergeben, würde ich behaupten, zumindest von Fachpersonen, also von Klinikpersonen oder sowas. Aber ich meine,
laut ICD-10 sollte man es
genau, ja erst vergeben, im Erwachsenen. Aber viele bekommen das halt trotzdem schon mit 15 oder sowas. Aber schwieriges Thema, anderes Thema auch.
Ja. Und du hast voll recht, dass er sich ja auch im Laufe seines Erwachsenwerdens dann ja auch nochmal in eine Richtung entwickelt und er offensichtlich da auch eine sehr stabile Basis zu haben scheint. Er hat ja dann auch es geschafft, sich selber von diesen Werten, die ihm da ja sehr eingetrichtert wurden, zu befreien, zu einem großen Teil auf jeden Fall, dass er einen sehr sympathischen, freundlichen, liebenswerten Sohn erzogen hat.
Das
der
stimmt.
Frei zu sein scheint von derlei Vorstellungen und Werten.
Ja.
Dass er da offensichtlich eine ganz andere Art von Familie gelebt hat miteinander. Also so wie das eben besprochen wurde, war das ja offensichtlich sehr liebevoll und untereinander in der Familie Malfoy dann mit Draco als Vater und Scorpius als Sohn und die Mutter habe ich jetzt leider vergessen, wie die hieß.
Die stirbt ja auch, nicht so relevant.
Genau, die stirbt ja sowieso. Mhm. Und hat da geschafft, nochmal ordentlich sich weiterzuentwickeln.
Genau, insofern würde ich, glaube ich, auch sein schulisches Verhalten, ne, sein Arschloch sein, eher als so ein Kopieren von Werten betrachten, was im Elternhaus vorgelebt wird. Und dann mit seinem Erwachsenenwerden ja eine deutliche Distanzierung und Reifung erfolgt, die eher, finde ich, nicht für insgesamt für eine narzisstische Struktur spricht. Hm. Oder? Auch so dieses gemein zu anderen zu sein, ist ja was er sehr stark einfach von zu Hause kopiert.
Ja.
Und wo er sich natürlich erhofft, auch Anerkennung in seinem Elternhaus oder in seiner Peergroup für zu bekommen. Aber das finde ich jetzt erstmal für einen Jugendlichen oder für ein Kind, was er am Anfang ist, eigentlich relativ normal. Ja. Sozusagen. Ich meine, das sind halt dann Scheißwerte, aber dass er das kopieren möchte, ist ja normal, oder?
Ja, er möchte ja Teil der Familie sein und er weiß, das ist das, was meinen Eltern wichtig ist und dann lebe ich halt danach.
Ja, und er hat ja auch vielleicht noch gar nicht so durchblickt, dass es nicht so sein könnte. Ne? Das kommt ja auch erst viel später, die Realisation, dass das vielleicht einfach nicht so Werte sind, die er für sich selber adaptieren möchte.
Ja. Dass er noch gar nicht in diesen Reflexionsprozess reingekommen ist, zu überlegen, okay, was davon, was mir vorgelebt wurde von meiner Familie, finde ich denn eigentlich auch erstrebenswert und was macht denn für mich tatsächlich irgendwie ein sinnvolles, wertvolles Leben aus und wie möchte ich denn eigentlich sein in dieser Welt mit anderen Menschen? Und dass er in solche Gedanken noch überhaupt nicht reingekommen ist. Mhm. Was ja auch irgendwie bei vielen jungen Menschen noch nicht der Fall gewesen ist. Ja, und gleichzeitig hat er ja auch, und vielleicht ist das ja auch eine wichtige Ressource, also die von Narzissa ist ja nicht so viel bekannt, aber was ja immer, wenn sie mal auftritt, ist ja sehr klar, dass sie einfach eine sehr große Liebe ihrem Sohn gegenüber hat und wo es dann auch schon wirklich sehr häufig sehr deutlich wird, dass die Liebe ist auch um seiner selbst willen und dass von ihrer Seite da nicht irgendwie, er muss erstmal das und das machen und dann zeige ich ihm Zuneigung, sondern dass da einfach, das ist einfach mein Sohn und ich liebe ihn und manchmal gebe ich ihm damit auch eine falsche Botschaft, nämlich du bist der Beste und der Grandioseste und alles, aber dieses, ich werde einfach bedingungslos geliebt von meiner Mutter, dass das natürlich auch etwas ist, was durchaus auch gesunde Anteile in ihm hervorgerufen hat oder unterstützt hat.
Genau, und ich finde auch, das ist ja auch sowohl Narcissa als auch ein bisschen ja Lucius geben ja ihre Sache auf für Malfoy, ne, für die Liebe zu ihrem Sohn. Wenn man jetzt überlegt, so Bellatrix, das würde die wahrscheinlich nicht machen, ne? Ihr Mann könnte verrecken, solange Voldemort an die Macht kommt.
Ja.
Da hat man nicht das Gefühl, dass die Liebe zu irgendwem ihr Motiv, Voldemort zu unterstützen, beeinflusst. Und das ist ja schon auch bei der Familie Malfoy, das spürt der Draco ja schon auch, ne? Die kämpfen zwar für irgendeine Sache, aber im Zweifelsfall ist er schon wichtiger.
Ja.
Und das ist sicherlich auch relevant.
Und das könnte ja vielleicht einer der Gründe sein, warum er trotzdem eben so eine stabile Basis in sich hat, dass er kein fragiles Ich hat, was dann irgendwie total überkompensiert werden muss, sondern dass er einfach, das finde ich ein gutes Bild, so dieses, er hat halt was vorgelebt bekommen, wie man mit anderen Menschen umgeht, was irgendwie, wie man mit sich selber umgeht und das spielt er halt nach.
Hm.
Und in vielen Aspekten funktioniert das ja auch für ihn und deswegen behält das erstmal bei und irgendwann funktioniert es nicht mehr und dann fängt er an, es hier zu hinterfragen und es sich zu entwickeln und es dann auch anzupassen, sein zu verhalten und auch sein Blick auf sich selber und sicherlich auch sein Blick auf Beziehungen, weil er das dann eben anders gestaltet, seinem Kind gegenüber.
Ja.
Und so wie ich das verstanden habe, hat er auch eine sehr liebevolle und enge Bindung zu seiner Frau gehabt.
Ja, weiß ich nicht, aber kann gut sein,
Was man da so finden kann, ja.
Hm.
Das ist so ein bisschen ein Beispiel dafür, wie Erziehung eben einen riesengroßen Einfluss darauf hat, wie Kinder auch so sich verhalten und Jugendliche sich auch entwickeln. Also, dass man sich schon vorstellen kann, dass Draco vielleicht ein ganz cooles Kind gewesen wäre, wenn er andere Werte vermittelt bekommen hätte. Oder dass er einfach ein okayes Kind gewesen wäre.
Ja.
Aber dass er schon eigentlich so ein bisschen zum Arschloch erzogen wurde.
Ja. Ja. Da sind wir wieder in dieser philosophischen Debatte drin, oder? Also weißt du, so auch so
Nature versus Nurture?
Ja, oder? Auch so Determinismus, ne? Also wie viele Chancen hatte er und zu welchem Zeitpunkt hätte er sich anders entwickeln können? Weil es gibt ja schon auch, nochmal das Beispiel Sirius, Kinder aus Scheißfamilien, die trotzdem auch als Jugendliche schon nicht scheiße sind. Schwierig. Würde ich mich jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und würde ich auch, glaube ich, heute nicht noch weiter vertiefen wollen, das Thema. Weil das haben wir ja schon mal besprochen, ne?
Ja. Das heißt doch nicht, dass genau jeder Mensch mit dieser Art von Erziehung dann zu Draco werden muss. Das ist immer multifaktoriell. Das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, die da ineinander wirken und man kann auch immer eine Entscheidung treffen, sich schon früher mit solchen Themen auseinanderzusetzen. Es ist natürlich viel schwieriger.
Es ist viel schwieriger, na klar.
Und es ist viel schwieriger, wenn das mit so einer Eindeutigkeit und Klarheit einem vermittelt wird. So ist die Welt nun mal und so sind die anderen nun mal und wir sind nun mal so. Sich daraus dann zu befreien, ist nochmal eine größere Herausforderung, als wenn man da anders geprägt wird oder auch mehr Reflexionsfähigkeit gespiegelt bekommt oder also vorgelebt bekommt von seinem Umfeld. Und gleichzeitig muss man nicht so ein Arschloch werden, wie Draco das geworden ist.
Genau.
Aber es erklärt zum gewissen, also ein gewissen Anteil von seiner Arschlochigkeit, würde ich sagen, erklärt es schon
jetzt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Da stimme ich dir komplett zu.
Okay. Zum Ende möchte ich noch mal kurz mit dir darüber reden, warum es so ein riesiges Fandom gibt in Bezug auf Draco und auch so ein krasses Anhimmeln von ihm. Das war mir überhaupt nicht so bewusst. Ich bin jetzt nicht so tief drin in der Fanliterature. Hm? Wie heißt das nochmal?
Fanfiction,
meine Güte, ist mir das Wort noch nicht mal eingefallen.
So und, wenig bist du drin.
Ja, und das ist ja eigentlich, also er zeigt ja sehr viel so dieses Thema Egozentrismus, auch, er ist ja auch häufig sehr feige, dann so dieses ständige Manipulieren und auch, er wirkt ja auch eher wie so ein schwacher Charakter und so eben, was wir auch gesagt haben, so eine gewisse Verbitterung ist da ja immer auch so ein Thema und trotzdem wird er halt so ganz krass teilweise romantisiert. Was glaubst du denn, was ist denn deine so Ideen, warum das so sein könnte?
Verschiedene. Einerseits denke ich, also ich weiß nicht, ob das dieses krasse Fansein erst so mit Vollendung der Harry Potter-Reihe dann so kam, als er ja dann schon die Charakterentwicklung durchgemacht hat, weil ich glaube, das ist schon auch spannend, so einen Charakter zu sehen, der sich so auf diese Art und Weise auch von böse, sag ich mal, Anführungsstrichen, zu gut entwickelt. Ne? Ich glaube, das ist sehr reizvoll. Und das andere ist schon, dass ja es gibt ja einige Beispiele für so das Anhimmeln von den Bösewichten, sage ich mal, in Film und Büchern, in Filmen und Büchern, weil einerseits, oh, das ist, glaube ich, ein komplexes Thema, weil ich kann mir vorstellen, dass es schon sowas gibt von, dass es irgendwie anziehend, weil der mächtig und egozentrisch ist, gerade deswegen. Und andererseits auch vielleicht so Retterfantasien. Wenn er nur das und das bekommt, dann kann man ihn retten. Und es ist ja auch, stellt sich ja auch so raus, dass es ja so ein bisschen so ist, ne? Wenn irgendwas passiert, wenn er eine stabile Liebesbeziehung hat, dann verändert er sich ja, also nicht dadurch, aber das passiert ja dann auch. Und das vielleicht schon auch.
Es braucht nur die richtige Frau und dann wird er ein guter
Mann. Oder einen richtigen Mann, ja. In vielen Fanfictions ist das ja schon auch ein Mann. Ah, Harry. Okay. aber es gibt, glaube ich, schon auch viel so diesen Wunsch, gerade bei Draco, weil der ja schon in gewisser Hinsicht eine zerrissene Persönlichkeit ist, ihn zu heilen. Es gibt ja auch so sehr viel Verehrung von Snape genau deswegen, ne? Weil das halt so ambivalente Charaktere sind und man vielleicht auch bei Draco schon auch spürt, das, was du ja auch gesagt hast, ne? Dass er auch ein Opfer seiner Erziehung ist und dass es dann großen Wunsch gibt, ihm zu helfen, ihn anders werden zu lassen und ihm die Möglichkeit zu geben, zu wachsen.
Ja.
Was denkst du?
Also du hast schon ganz viele Dinge genannt, die ich auch mir gedacht hatte und ich finde, das schließt einen sehr guten Kreis auch zum Beginn, weil das war eben einer der Zitate, die auch in diesem Kontext dann so gefallen ist, so dieses The Boy Who Had No Choice, also so dieses er ist doch Opfer seiner Erziehung, Opfer in Anführungsstrichen und man müsste ihn einfach nur daraus retten und dass das teilweise dann so ein bisschen romantisiert wird, aber auch eben so diese allgemeine, naja, Romantisierung von in Anführungsstrichen Bad Boys, weil das ist ja auch so in so Bücherkontexten, Booktalk-Kontexten auch so dieses Trope gibt, Bully to Lover und sowas und dass das eben auch etwas ist, was einfach sehr, sehr gut zu wirken scheint auf uns, Menschen oder Enemy to Lover und dass das einfach ist, was uns das ist so ein Thema, so ein grundlegendes Thema, was uns irgendwie anspricht, wo wir dann offensichtlich so ein bisschen den Bezug zu der realen Person, also Draco ist ja wirklich, also ein relativ unangenehmer Mensch, wo man da vielleicht so ein bisschen mehr rein interpretieren kann, rein romantisieren kann, als da überhaupt da ist.
Genau, und das ist wieder, glaube ich, das Ding, dass Draco ist ja der einzige von diesen Charakteren, die ja ähnlich alt ist zum Beispiel, ne? Das heißt so, dass diese, sag ich mal, die Fangemeinschaft, die ja mit Harry Potter gewachsen ist, hatte ja in Draco im Vergleich jetzt zu Snape, den ja auch viele romantisieren, ja jemanden, der auch jugendlich war vielleicht, als sie selber jugendlich war und deswegen viel mehr verfügbar war im Vergleich zu anderen Bösewichten oder Bad Guys.
Ja, und vielleicht kann man da auch nochmal so über das Thema Pretty Privilege reden. Mm, also bei vielen hat es so einfach angefangen mit den Filmen mit und dass sie einfach Tom Felton heiß fanden.
Ja. Und aber im Buch ist der ja vielleicht auch leidlich. Der wird, glaube ich, nicht so richtig beschrieben, aber ich kann mir schon vorstellen, das kommt ja aus einer Noblesse.
Ja, ja.
Dass der ja schon, ne, der ist gut gekleidet und der hat die Haare gut und was weiß ich. Keine Ahnung, so Features halt.
Die Haare schön.
Ja, dass das ja auch was ausmacht.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja Mensch, schön, dann haben wir doch jetzt Draco ein bisschen besprochen und uns würde natürlich auch interessieren, was ihr so dazu denkt. Wenn ihr Lust habt, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ein bisschen kommentiert, entweder bei Spotify oder auch auf unserem Instagram-Kanal, dass ihr da vielleicht eure Gedanken mit uns teilt. Das finden wir sehr spannend.
Genau, und dann bedanken wir uns bei euch fürs Zuhören und für eure Aufmerksamkeit und wir...
Sehr förmlich.
Ihr hört von uns... Das nächste Mal, beim nächsten Mal.
Genau. Bis denn. Tschüss.